S マガジン。
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun's auch nicht. Aber mir hätte man.
Ja, hallo und willkommen zur jetzt mittlerweile dritten Stunde des der Sondersendung vom ABS Magazin heute am 1. Mai. Und ja, jetzt im Studio für euch Sascha und Tim.
Hi.
Nochmal.
Also, ja, wir hören genau. Uns einfach weiterhin. Weiter.
Genau, und ich bin neu dazugekommen. Ja, wir haben euch ein paar nette Sachen mitgebracht. Unter anderem ist ja dieses leidige Thema, dass sich in Frankfurt versuchen, Nazis zu treffen und hier irgendwie Kundgebungen abzuhalten, die mindestens hier, aber auch sonst wahrscheinlich nirgendwo irgendjemand haben will und vor allen Dingen auch sowieso niemand braucht. Ist es ja, wie gesagt, ein schon ziemlich lange anliegendes Thema und vor 10 Jahren, also es ist ja fast schon ein Jubiläum, hat ein Mann gesprochen auf der Gegenkundgebung zu der damaligen Nazi-Kundgebung. Und zwar Peter Gingold, ein alter Widerstandskämpfer aus Frankfurt, der eine, ja.
Ja, das waren die Früchte des Zorns mit Scheibensplittern.
Ja, manchmal bin ich da nicht in der Lage, das richtig zu lesen.
Das ist doch nicht schlimm.
Nein, es ist vor allen Dingen auch eigentlich gar nicht so schwierig, das zu lesen. Aber es hat nicht sollen sein. Infolgedessen musste ich euch da leider, Es ist ja, ihr habt ja die Aufklärung jetzt bekommen, ja, um welches Stück es sich handelt.
Es läuft doch hier alles immer ganz gut.
Ja, und hier geht's weiter mit einem nächsten Interview, was wir haben. Und zwar mit Professor Georg Füllbert, einem Politikwissenschaftler aus Marburg und Konkretautor. Und der spricht mit einem unserer Redaktionsmitglieder, nämlich Timo Biss, mit dem spricht er über die zur Geschichte des 1. Mai. Und danach sagt er was zu den Forderungen, die man heute machen kann. Alles aus der Perspektive der Gewerkschaften. Und da geht's dann auch schon los.
Herr Füllbert.
Hallo.
Morgen ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit. Und hier in Frankfurt demonstrieren Faschisten und vormittags ist der DGB da und grillt Würstchen und hält Reden. Mich würde interessieren, was ist das eigentlich? Der 1. Mai war nicht schon immer ein Feiertag, nicht?
Nee, der 1. Mai ist ein Feiertag erst bei dem 1. Mai 1933, nachdem Hitler im April 1933 den 1. Mai zum Tag der nationalen Arbeit erklärt hat. Vorher war der 1. Mai gesetzlicher Feiertag im Deutschen Reich, nur in Sachsen und in Hamburg.
Wie ist es gekommen, dass der ein gesetzlicher Feiertag wurde? Dass,
naja, die Nazis hatten die Wahl gewonnen. Eigentlich schon seit 1930 haben sie eine Wahl nach der anderen gewonnen. Mhm. Am 30. Januar 1930 hat dann Hindenburg in die Macht übertragen und sie haben dann sofort aufgeräumt. Die KPD wurde sofort verboten, Funktionäre wurden eingesperrt, auch Gewerkschaftsfunktionäre, Soldat ausgepeitscht. Aber es ging dann auch um die Zerschlagung der Arbeiterorganisationen. Das war dann eine Gewaltaktion am 2. Mai 1933. Da wurden ja die Gewerkschaftshäuser besetzt, aber man wollte sozusagen auch eine Legitimation haben und deshalb gab die NSDAP die Parole aus, dich Arbeiter wollen wir. Sie wollten sich also eine Basis in der Arbeiterklasse schaffen.
Das heißt, wenn die NPD morgen in Frankfurt am 1. Mai demonstriert, dann ist das kein Zufall, sondern stellt eine Kontinuität dar an der Stelle.
Das stellt eine Kontinuität dar. Es fand ja dann am 1. Mai 1933 eine Großkundgebung mit Hitler auf dem Tempelhofer Feld statt in Berlin und auch in allen auch Nazi-Aufmärsche im ganzen Deutschen Reich. Da versucht also die NSDAP die Teile der Arbeiterklasse an sich zu binden, was ihr wahrscheinlich nicht gelungen wäre. Mhm. Denn es haben dann ja auch Betriebsratswahlen stattgefunden, noch nach Hitlers Machtergreifung, die so schlecht ausgefallen sind für die nationalsozialistische Betriebszellenorganisation, das war die Betriebsorganisation der NSDAP, die so schlecht ausgefallen sind, dass man die dann hat abgeblasen.
Mhm. Nun ist
deshalb, aber dann kam man dann auf die Idee, man muss wirklich den Apparat auch der Gewerkschaften zerschlagen, deshalb die Beseitigung, die Besetzung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933.
Mhm. Nun ist es aber ja schon länger auch ein politischer Kampftag und es hatte ursprünglich eine internationale Ausrichtung und war gar nicht so eine deutsche Angelegenheit.
Natürlich nicht. Der 1. Mai war auch schon eigentlich seit dem späten Mittelalter ein besonderer Tag. Das war in der englisch sprechenden Welt der sogenannte Moving Day. Das war der Tag, an dem die Arbeitsverträge der Dienstboten zum Beispiel erneuert wurden oder auch Wohnungen gekündigt wurden. Also das, was so für einen normalen Kalender der 1. Januar ist, war für die Arbeitswelt oder auch die Welt der Beziehungen von Abhängigen der 1. Mai. Dann wurde die Sache dynamisiert. 1886 fand eine große Demonstration in Chicago statt. Und im Zuge dieser Demonstration ist in Auseinandersetzung mit der Polizei sind eine Bombe geworfen worden. Man weiß heute noch nicht, wer das war, mit Todesopfern. Und da hat die amerikanische Staatsmacht sehr schnell zugegriffen und eine Anzahl von Anarchisten, deutschen Anarchisten, verhaftet und die dann in einem Justizmordprozess zum Tod verurteilt und hängen lassen. Das war auf dem sogenannten Haymarket, der Stelle in Chicago. Und das hat nun die internationale Arbeiterbewegung, die in der Zeit begonnen hat, zum Anlass genommen, den 1. Mai, der wie gesagt in der Tradition ohnehin schon eine besondere Bedeutung hatte für die abhängig Arbeitenden, zum Tag zu machen, an dem für ein ganz konkretes Ziel gestreikt wurde, nämlich für den 8-Stunden-Tag. 1889 fand dann in Paris ein Kongress statt, der Internationale Sozialistenkongress, der beschlossen hat, dass im Jahr 1890, also nächsten 1. Mai, in den einzelnen Ländern je nach den dort gegebenen Möglichkeiten demonstriert werden sollte für den 8-Stunden-Tag. Das konnte Arbeitsniederlegung sein, das wäre dann ein politischer Streik gewesen, dass in einigen Ländern wie in Deutschland, wo das Sozialistengesetz 1889 noch galt, hat man beschlossen, am Sonntag nach dem 1. Mai dann Versammlungen abzuhalten. Das wurde dann der Arbeiterkampftag weltweit. Und ist dann bis heute auch geblieben.
Nun muss man heute nicht mehr streiken am 1. Mai, weil es ja ein Feiertag ist. Und ursprünglich hat man da aber die Arbeit niedergelegt, ist einfach rausgegangen, obwohl es nicht erlaubt war.
Man ist dort rausgegangen, also gut, aber man ist dort rausgegangen, wo es möglich war. Also es hat ja keinen Sinn, wenn also an einem Ort die Arbeiterbewegung schwach ist und die Arbeitslosigkeit hoch ist und dann am 1. Mai die Arbeit niedergelegt wird, dann sind diese Kollegen, die am 1. Mai die Arbeit niedergelegt haben, am 2. Mai arbeitslos gewesen, nicht? Also deshalb hat man das den Bedingungen angepasst.
Kann man sagen, dass das Streikrecht auch ein Nebenprodukt von diesen Maifeiern ist?
Ja, es ist also in erster Linie mal ein Vorkämpfer das für den 8-Stunden-Tag gewesen, nicht? Also wir haben ja einen Kampf, die Kürzung der Arbeitszeit ist ja so wichtig wie der Kampf um höhere Löhne, insbesondere dann, wenn Verkürzung der Arbeitszeit mit Lohnausgleich verbunden sein soll. Also es ist vor allem ein Kampf dafür, den 8-Stunden-Tag gewesen, dann aber natürlich auch für die Tariffähigkeit der Gewerkschaften und für die Anerkennung der Gewerkschaften überhaupt als Tarifpartner. Bis dahin galt jede Arbeitslegung als illegal und auch Gewerkschaften waren lange Zeit ja verboten.
Nun war der 1. Mai auch ein internationalistischer Kampftag ursprünglich?
Ja, natürlich.
Und kann man sagen, dass er das heute noch ist? Wenn ich so auf DGB-Kundgebungen zuhöre, geht es da oft darum zu sagen, ja, man will an seinem Standort gute Arbeitsbedingungen und man will kein Lohndumping aus dem Ausland und so. Ich habe mich bei einer IG Metall-Kundgebung, habe ich das gehört vor ein paar Jahren, dass man sich von den Chinesen nicht an die Wand drücken lassen will.
Ja, Idioten gibt es überall, wahrscheinlich auch in der Arbeiterbewegung. Es gibt ein grundsätzliches Problem, ist tatsächlich, das haben wir zurzeit. Deutschland überschwemmt ja die Märkte in Europa mit seinen Produkten, seinen Hochtechnologieprodukten, die die anderen nicht herstellen. Aber diese Produkte sind also nicht nur technologisch überlegen, sie sind auch vom Preis her überlegen, weil in Deutschland die Lohnstückkosten langsamer sich entwickeln als in anderen, also in allen anderen Ländern. Das ist eine gegenwärtige internationale Auseinandersetzung. Und da muss man, da geht es einmal um die Löhne, dass die Löhne der Knackpunkt ist, wie verhält sich die Produktivität zu den Löhnen? Der Verteilungsspielraum wird ja größer, dadurch, dass die Produktivität steigert. Soll durch die Gewerkschaften dieser Spielraum ausgenutzt werden oder nicht? Ein Punkt. Der andere Punkt ist der Punkt der Lohnnebenkosten, also der Sozialversicherungsbeiträge. Sollen die steigen? Oder das bedeutet ja praktisch eine indirekte Lohnerhöhung, die Rentenversicherung, oder sollen sie niedrig gehalten werden? Und drittens das Problem der Steuern, der Unternehmenssteuer, sollen die hoch oder niedrig sein? Also in allen Fällen geht es um die Verteilung des Bruttosozialprodukts. Und da haben Gewerkschaften offensichtlich, wenn ich die Zeitung richtig lese, unterschiedliche Auffassungen. Mhm. Gewerkschaft Verdi zum Beispiel hat ein Interesse an einer offensiven Lohnpolitik und auch an hohen Staatseinnahmen, weil es eine Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes ist, ist eine Gewerkschaft, die an einer gut ausgebauten Infrastruktur interessiert ist. Bei IG Chemie insbesondere, bei der IG Chemie ist das extrem. Bei IG Metall scheint das da und dort auch der Fall zu sein. Das sind sie offensichtlich immer auf so einer Kundgebung gewesen. Mhm. Hält man eigentlich wenig davon, weil man die Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie möglichst hoch hat.
Nun ist der Kampf um den 8-Stunden-Tag schon eine ganze Zeit vorbei. Sie müssen morgen auf einem 1. Mai sprechen oder wollen es auch. Welche Forderungen werden Sie denn aufstellen?
Naja, also der Kampf um den 8-Stunden-Tag ist vorbei. Aber was nicht vorbei ist, ist natürlich der Kampf um Arbeitszeitverkürzung. Mit dem Durchbruch der dritten industriellen Revolution vor 40 Jahren ist die Produktivität so enorm gestiegen, dass daraus auch strukturelle Arbeitslosigkeit entsteht und entstehen kann und auch entsteht. Die richtige Antwort darauf ist weitere Senkungen der Arbeitszeit. Und da haben wir nun Mitte der 70er Jahre die damalige IG Druck und Papier, heute Teil von Verdi, und auch die IG Metall vollkommen richtig reagiert, indem sie gefordert haben, dass die Arbeitszeit weiter gesenkt wird auf 35 Stunden. Da gab es große Streiks, ganz große Streiks 1984. Und damals ist tatsächlich ja auch die 35-Stunden-Woche durchgesetzt worden im grafischen Gewerbe und in der Chemie und in der Metall- und Elektroindustrie durchgesetzt worden, allerdings umgesetzt erst im Jahr 1995. Seitdem haben wir in diesem Bereich die 35-Stunden-Woche. Inzwischen haben wir eine gegenläufige Tendenz, dass die Arbeitszeit wieder verlängert wird, nicht in diesen beiden Bereichen, aber anders. Aber die Forderung des Tages muss heute eigentlich sein, die Arbeitszeit weiter zu senken. Da hat es ja vor einiger Zeit eine ganz schöne Bewegung gegeben von Leuten, die ausgerechnet haben, dass man heute bei dem heutigen Stand der Produktivität mit einer 30-Stunden-Woche auskommt bei vollem Lohnvergleich. Das wird eine der Forderungen sein, die in den nächsten Jahren gestellt werden müssen. Dazu würde ich auch in Siegen sprechen. Da muss man dann auch erstmal die Industriegewerkschaften überzeugen. IG Chemie und IG Metall sind am Augenblick gar nicht so begeistert davon. Sie sind der Ansicht, es geht erstmal um höhere Löhne. Aber das ist halt so, der DGB ist ein Riesenverein, der braucht halt ein bisschen länger. Umso wichtiger ist es, dass an seinem linken Rand nun Leute immer wieder auf ihn einwirken und nach einiger Zeit bewegt er sich. Die von Ihnen sogenannten Linksradikalen, die allerdings sagen, es kommt auf die Arbeiterklasse nicht weiter an. Herr Gott, die sollen sich doch in ihre Klasse begeben, aus der sie kommen, so Bourgeoisie, die werden in dieser Auseinandersetzung nicht.
Sind von Ihnen morgen denn auch noch Forderungen zu einer Veränderung der Eigentumsordnung zu hören?
Das ohnehin. Also das habe ich nur einfach vorausgesetzt. Wir im Augenblick ja einen Prozess der Selbstenteignung haben, großer Kapitalien, die aber leider von der Politik verhindert wird. Also merkwürdigerweise stellt sich gerade in einem Sektor, der stärker gewachsen ist als alle anderen Sektoren in den letzten 30 Jahren, der Finanzsektor, die Eigentumsfrage. Wenn nun eine Bank nach der anderen seit 2008 in Schieflage geriet, weil sie sich verzockt hat und pleite gehen konnte, dann ist das ja nichts anderes als eine Selbstenteignung des Kapitals. Das Verbrechen bestand darin, dass nun unsere Bundesregierung die gerettet hat, nicht? Und damit die Selbstenteignung des Kapitals verhindert hat. Dann kommt natürlich das Argument von den, wie nennen wir das, die von den systemrelevanten Banken, in denen vielleicht dann auch Pensionskassen drin sind, Rentenkassen drin sind, die gerettet werden müssen. Da ist sogar was dran. Die müssen dann tatsächlich gestützt werden, aber das geht auch nur durch eine Form der Enteignung. Also wenn zum Beispiel eine Bank wie die Commerzbank sich verspielt hat bei der Übernahme der Dresdner Bank in Frankfurt und pleite ging, dann ist der Staat eingestiegen, hat große Anteile übernommen, aber er gibt sie jetzt wieder ab. Also Rettungssystem relevanter Banken, das kann bedeuten, dass der Staat ihnen Geld gibt, aber dafür müsse Aktien im gleichen Ausmaß übernehmen oder einiger Zeit die ganze Bank. Also gerade im Finanzsektor steht zurzeit die Eigentumsfrage, er muss schrumpfen und übrig bleiben können eigentlich meines Erachtens nur noch Genossenschaftsbanken oder Banken in kommunalem Eigentum wie die Sparkassen. Da haben wir einen ganz interessanten Punkt. Mitten im sogenannten Neoliberalismus, wo man denkt, der Kapitalismus triumphiert, stellt sich die Eigentumsfrage, da darf man nicht stützen, da muss man treten, was schon fällt.
Ja, das war unschwer zu erkennen. Tokotronic mit Das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Und das war ja auch eine schöne quasi Antwort auf das Interview, was wir euch vorher kurz gesendet haben, nämlich das mit Professor Georg Füllwert, einem Politikwissenschaftler aus Marburg und einem Konkretautor. Und hier sehe ich auch schon, unser lieber Kollege, der mit der Polizei gesprochen hat in der Zwischenzeit, ist reingekommen. Und
ja, das müssen wir auch nochmal ankündigen. Also genau. Wir haben mit dem Polizei... Pressesprecher der Stadt Frankfurt oder?
Der Frankfurt. Genau, wir haben gerade eben vor circa 10 Minuten die Pressestelle der Polizei angerufen und ein Herr Füllhardt, der heute da Dienst hat, hat uns über die Situation heute in der Stadt und vor Ort erzählt, was er darüber weiß, soweit er da das mit harten Fakten belegen kann. Und wir haben das jetzt, glaube ich, auch am Start. Und ich brauche gar nicht mehr viel dazu sagen. Das Interview kommt dann jetzt auch sofort. Wir sind jetzt hier verbunden mit Herrn Füllhardt, der ist von der Pressestelle der Frankfurter Polizei. Guten Tag, Herr Füllhardt.
Guten Tag.
Die 1. Mai heute ist ja für Sie als Polizei ein großer Tag in Frankfurt. Das heißt, Sie sind mit vielen Beamten vor Ort in der ganzen Stadt. Wie ist denn da momentan die allgemeine Situation bei Ihnen?
Die allgemeine Situation ist die, dass dass ein Teil der Lagen noch andauert. Im Moment ist beendet der Sternmarsch des DGB, der gegen 15 Uhr geendet hat, auf dem Römerberg mit über 5000 Personen, 5000 Teilnehmern. Was noch andauert, sind die Gegendemonstrationen gegen die Versammlung von Rechten in der Ferdinand-Happ-Straße. Diese Versammlung kam allerdings nicht zustande. Es war vielmehr so, dass die Teilnehmer des rechten Spektrums bereits in Hanau die Anreise unterbrochen haben und dort versucht haben, einen Aufzug zu gestalten, was dann von Polizeikräften unterbunden wurde. Hier nach Frankfurt haben es wirklich nur eine Handvoll dieser Leute geschafft. Und wir hatten dann an Gegendemonstranten alles in allem etwa 1500 Personen hier, die sich am Danziger Platz bzw. entlang der Hanauer Landstraße aufgehalten haben und unter anderem auch den Bahnverkehr, den Regionalverkehr in Richtung Maintal unterbrochen hatten.
Hatte das Auswirkungen auf den Regionalverkehr insgesamt?
Ja gut, in die genannte Richtung. Was nicht tangiert wurde, war etwa U-Bahn-Verkehr oder S-Bahn-Verkehr.
Der Tag hat ja heute früh angefangen. Viele Menschen in der Stadt. Wie ist die Situation gewesen? Ist alles friedlich geblieben bisher?
Also insgesamt ist es friedlich geblieben. Das Radrennen dauert zurzeit noch an. Im Moment steht an noch ein Demonstrationszug, so wie es ausschaut. Will man wohl vom Danziger Platz noch bis zur Konstablerwache ziehen. Und wir hoffen, dass es so friedlich bleibt.
Mhm. Das Thema friedlich, wir haben Informationen bekommen, dass es am Danziger Platz Auseinandersetzungen mit Polizei und Demonstranten gibt. Können Sie das irgendwie bestätigen oder widersprechen?
Also ich habe da auch erst Informationen bekommen. Die sind noch nicht bestätigt, aber wenn diese Informationen stimmen, dann kam es zu einem kurzen Gerangel mit Polizeikräften, was in zwei Festnahmen wegen versuchter Körperverletzung mündete. Aber das muss ich noch mal sehen, ob sich das so bestätigt.
Ja, hat sich das denn jetzt wieder aufgelöst?
Ja das gut, das muss man mal schauen. Das ist ja erst vor wenigen Momenten gewesen.
Gut, okay. Ja, wie ist die Prognose für den heutigen Tag, wenn Sie sagen, dass sich so das meiste aufgelöst hat? Wann kann man in Frankfurt wieder mit normalen Verkehrsverhältnissen rechnen oder dauert das noch eine ganze Weile?
Nun gut, also ich würde immer noch sagen, dass derjenige, der vorhat, hier nach Frankfurt zu kommen, öffentliche Verkehrsmittel nehmen sollte, denn wie gesagt, das Radrennen dauert noch an und auch dieser Aufzug ist noch nicht zu Ende und zielt ja in die Innenstadt. Mhm. Also von daher ist da noch mit Verkehrsbehinderung zu rechnen.
Ja, Herr Füllhardt, dann bedanken wir uns für die Auskünfte.
Ja, bitteschön.
Und wünschen Ihnen noch soweit einen angenehmen Arbeitstag, soweit das möglich ist, am Tag der Arbeit. Ja,
Tag
vielen Dank.
Wiederhören.
Ja, und das war die vierte Stunde. Die vierte Stunde des AWS-Magazins heute. Jetzt geht's in die fünfte. Das ist unglaublich. So lange haben wir hier noch nie am Stück gesendet. Ich hoffe, ihr habt da bisher euren Spaß gehabt, beziehungsweise vor allen Dingen ordentlich Informationen gehabt. Denn das ist ein Zweck der Sache. Dafür gibt's uns Radio X auf 91.8 über Antenne, auf 99.85 über Kabel, im Livestream www.radiox.de und natürlich, wenn ihr euch interessiert für das, was heute hier gelaufen ist oder generell beim ABS-Magazin läuft, dann
ABS-Magazin.de, Arbeit, Bildung, Soziales, ABS-Magazin.de, sowas.
Genau, und auf dieser Website könnt ihr gucken, da gibt's auch einen Chat. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns da fragen. Wir werden versuchen, die zeitnah irgendwie zu bearbeiten und zu beantworten. Jo, und damit verabschieden sich für heute der Tim und
der Sascha
und übergeben an Dada und Bernd.
Ja, viel Spaß euch noch und genau. Wir hören uns irgendwie demnächst wieder. Bis dann, tschüssi.
Tschüssi.